Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann habt ihr sie wahrscheinlich schon aufgeschlagen. Esther 5, das Kapitel, was gerade die Margarete dankenswerterweise gelesen hat. Was ist die Situation? Wo befinden wir uns gerade? Die Juden leben im Persischen Reich und stecken in einer großen Gefahr, denn feindselige Menschen bedrohen die Juden. Wir haben von einer Person gerade gehört, das ist die Person Haman. Und durch Lobbyarbeit wurde der König zu einem geplanten Holocaust überredet. Der König regiert über 127 Provinzen, ein riesiges Reich, und es wurde ein Tag festgelegt, wo ein Holocaust durchgeführt werden soll und alle Juden umgebracht werden soll, und das ganze Persische Reich sollte mobilisiert werden und alle jüdischen Freunde, alle jüdischen Nachbarn, jeden Juden, den man findet in jeder Ecke, soll ausgemerzt werden, damit man es mit diesem Übel nicht mehr zu tun hat. Und das alles kommt aus einer persönlichen Revanche, die der Haman vornehmen möchte. Wir haben es im Text eben gerade gelesen. Ihm gefällt nicht, dass Mordekai ihn nicht ehrt und lobt. Und aus diesem Hass gegen die Juden, in den vergangenen Einheiten haben wir es gehört, dass es hier nicht einfach nur eine persönliche Revanche ist, sondern die Herkunft dieser beiden Personen auf einen langen Streit zurückgehen zwischen zwei Völkern. Und als Haman mitbekommt, Mordekai ist Jude, und gegen mich, da reicht es nicht einfach nur, dass Haman das Licht ausgeknipst wird, sondern bitte auch gleich sein ganzes Volk. Und die jüdische Esther ist zu dieser Zeit Königin und wird von Mordekai, ihrem Cousin und gleichzeitig Adoptivvater, die jüdische Esther wird von Mordekai um Unterstützung gebeten. Hey, du hast eine so große Stellung, du kannst Einfluss nehmen auf den König und kannst dieses Gesetz, diesen Erlass, dass die Juden getötet werden, da kannst du doch bestimmt etwas tun. Du kannst uns doch nicht im Stich lassen. Siehst du nicht, dass wir Juden merken, da wurde ein Gesetz erlassen, dass an dem Stichtag alle umgebracht werden. Wir liegen in Sack und Asche, wir trauern, wir fasten und wir beten und du sitzt in deinem Palast? Das kann doch nicht sein. Entweder gehörst du zu uns oder nicht. Also entscheide dich. So, wir sind dabei, uns zu wehren, indem wir Gott anflehen, dass er uns hilft. Wie sieht's mit dir aus? Und wir lesen in Kapitel 5, in Vers 1, und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Esther wusste, zum König zu gehen, einfach so unangemeldet, das ist eine heikle Angelegenheit, das kann sie mit dem Tod bezahlen, wenn man einfach so beim König reinstolziert, obwohl die beiden verheiratet sind. Ja, ist irgendwie komisch, ich hoffe, dass deine Ehe etwas gesünder abläuft als zwischen König Ahasveros und der jüdischen Königin Esther. Aber die Esther, die hatte Muffensausen, wusste nicht, wie wird dieser unberechenbare Mann auf mich reagieren, wenn ich zu ihm komme, unangemeldet, und dann noch ihm das erste Mal offenlege, dass ich auch Jüdin bin und dass sein Gesetz auch gegen mich gerichtet ist und ich auch auf der Abschussliste damit stehe und jetzt noch eintrete dafür, dass die Juden gerettet werden sollen. Also Esther ist hier in diesem Kapitel endlich eine Person, die anders auftritt als in den vorherigen Kapiteln. Vorher war die Esther geprägt davon, dass sie das luxuriöse Leben gesucht hat, dass sie ihren Glauben und ihre Herkunft, ihre Identität verleugnet hat. Sie hat sich so verbogen, Hauptsache ich kann dieses Spiel dieser Welt mitspielen und kann Genuss und Zufriedenheit hier in dieser Welt bekommen. Und was wir hier sehen, ist, dass Esther nichts weniger durchgemacht hat als eine Bekehrung. Was Esther hier erlebt hat, ist eine Bekehrung. Weg von meinen eigenen Wegen hin zu Gottes Wegen und neue Maßstäbe, neue Ziele zu setzen. Aus einer feigen und aus einem luxusverliebten Mädchen wird jetzt eine entschlossene junge Frau, die sich für ihren Gott und für ihre Glaubensgeschwister endlich einsetzen möchte. Denn alle Juden sind auf den Beinen, nur Esther bislang nicht. Und sie ist die Letzte, die auf den Zug springt und jetzt gemerkt hat, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte meinen Glauben, meine Identität nicht länger verleugnen. Und es heißt hier, dass sie sich am dritten Tag aufmacht. Am dritten Tag, wovon eigentlich? Das haben wir in der letzten Woche gehört und auch in der Moderation von Susanne schon gehört. In Esther 4, Vers 16 heißt es, da gibt Esther eine Anordnung an ihren Cousin Mordecai: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten, und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Wir sehen hier, dass, wenn uns gesagt wird, dass sie am dritten Tag zum König geht, dass sie nicht einfach mit diesem Beschluss, dass sie Dinge ändern muss, so, okay, ich weiß jetzt, ich muss mich ändern und ich hau einfach drauf los und stürme zum König hinein, sondern wir sehen, sie geht erst nach Gebet und Fasten. Esther ist selber in einer Fastenzeit und wird auch erst danach losgehen. Und das ist ein Vorbild für uns, wie Esther geistliche Herausforderungen, Glaubensherausforderungen anpackt. Sie stolziert nicht einfach drauf los und haut drauf los, sondern ich werde erst einmal Zeit mit Gott verbringen und werde meine Ohnmacht, meine Situation vor Gott ausbreiten. Und das kann auch manchmal mal 3 Tage dauern. Das ist nicht etwas, was einfach in 5 Minuten manchmal abgeklärt ist und schnelles Gebet am Abend, Herr, hilf mir, los geht's, sondern ich bin so herausgefordert und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde 3 Tage lang allen lebensspendenden Dingen absagen und Gott sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich in dieser Situation. Wer betet und fastet, der fokussiert sich. Der erinnert seinen eigenen Körper, sein Innerstes und sein Äußeres, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig. Und der Geist, unser Geist wird für das Wesentliche geschärft. Und das Interessante ist, dass wir hier sehen, dass sie nicht einfach sagt, ich bete und dann hoffe ich, dass irgendwie alles einfach so gut geht und ich kann mir meine Hände in den Schoß legen, das wird schon irgendwie passieren. Wir sehen, dass Gebet und Fasten in die Aktion führt. Man bleibt nicht einfach stehen, man zieht sich nicht einfach in sein Kämmerlein und sagt, der Herr wird's schon richten. Ich habe so die Hosen voll, ich werde mich nicht rausbegeben, aber ich werde beten, Gott kann ja alles machen. Ja, das stimmt, Gott kann alles machen. In der Regel tut Gott alles, was er machen möchte, durch uns. Und da sehen wir, sie hat nicht eine Vorstellung von Gebet, was sie in ihrer Verantwortung herausnimmt, sondern das Gebet ist etwas, ein Beziehungsgeschehen mit Gott, eine Stärkung, eine Fokussierung und eine Schärfung. Worum geht es jetzt? Um dann ausgerüstet loszumarschieren und den König aufzusuchen. Gebet und Fasten führt in die Aktion und letztendlich, was wir hier in Vers 1 hier sehen, ist, Gott handle durch mich. Gott handle jetzt durch mich. Und was wir hier sehen ist, wenn Gott unsere Augen öffnet, erkennen wir zum einen unsere falschen Wege und wir erfassen zum zweiten seine Vergebung und beginnen einen Neuanfang. Diese beiden Dinge sind wichtig für dich und mich, was wir hier von Esther lernen können. Vielmehr, was wir hier von Gottes Wirken in Esthers Leben lernen können. Es ist wichtig, dass auch wir einen Punkt in unserem Leben ausmachen können, dass wir falsche Wege erkennen, sie verlassen und von Gott in Vergebung einen neuen Start wagen. Denn eine wahre Bekehrung zu Gott wird niemals verborgen bleiben. Wenn eine Esther gesagt hätte, ja Mordecai, du hast recht, ich habe falsch gehandelt, aber es tut sich nichts, muss man einfach bescheinigen, deine Hinwendung zu Gott ist eine halbherzige, ist irgendwie ein Geheimnis einfach für dich. Aber viele, viele Menschen funktionieren so, sitzen in Gottesdiensten, hören die Botschaft, merken, das ist auch irgendwie richtig, aber es kommt nicht zu einer echten Umkehr, es kommt nicht zu einer echten Bekehrung, dass deine neuen Überzeugungen auch in Wort und Tat dann auch sichtbar werden für diese Welt. Denn eine wahre Bekehrung zeigt sich in neuen Schritten, eine neue Richtung, die gegangen wird. Aber wenn sich dein Leben auf keine Art und Weise ändert und sagst, aber mein Leben ist im Einklang mit Gott, dann müssen wir einfach sagen, nein, das ist es nicht. Und du brauchst eine wahre Umkehr, die sich auch manifestiert, die sich auch zeigt. Deswegen sagt es auch so krass, der Jakobus, du sagst, du bist gläubig, aber ich sehe keine Werke in deinem Leben. Willst du meinen Glauben sehen? Schau auf meine Werke. Das ist schon eine krasse Ansage. Aber du kannst sehen, dass mein Glaube sich im Vollzug erweist. Es ist nicht irgendwie ein Rätselraten. Ist der mit Gott oder nicht? Das wird man erst herausfinden, wenn man mit Dorian vielleicht, keine Ahnung, 3 Jahre befreundet ist. Dann kann ich vielleicht irgendwie, ja, da ist vielleicht ein Funke Gottesbeziehung in seinem Leben. Nein, sondern es muss recht schnell sichtbar sein, hier lebt etwas in ihm. Es vollzieht sich ein Wandel in unserem Leben. Und das zeigen auch die Verse im Neuen Testament, Epheser 2, 8 bis 10, könnt ihr mit mir lesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dieses Verhältnis ist hier wichtig. Wir sind nicht aufgrund unseres veränderten Lebensstils von Gott angenommen und gerettet. Nein, andersrum wird ein Schuh raus. Weil Gott uns aus einer freien Liebe und Gnade angenommen hat, verändert das unser Lebensstil. Wir sind nicht aus unseren Werken heraus gerecht, sondern weil Gott uns gerecht spricht, verändert das so sehr unser Denken, unser Wollen, unser Wünschen und unser Handeln, dass wir gute Werke tun und noch nicht einmal welche, die du dir ausgedacht hast, sondern die Gott sich vor Ewigkeiten, ehe du warst, ausgedacht hat für dich, damit du in diesen Werken leben, wandeln sollst, um sie dann zu tun. Deswegen ist es ganz schön, dass wir heute von Daniel sein Zeugnis gehört haben, wie er in Mission in Freiburg im Käfig unterwegs ist. Im besten Fall ist das nicht einfach nur sein Gutdünken und seine Idee, sondern Gott, das ist deine Idee. Ich bin gar nicht verantwortlich für den Erfolg dieser Mission, sondern das ist dein Gedanke. Und ich will deinen Gedanken folgen und gute Werke tun. Römer 8, Vers 14 bringt es so zum Ausdruck. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es gibt eine neue Motivationskraft in dir, und zwar Gott höchstpersönlich, der Heilige Geist, der in dir lebt, in dir Wohnung nimmt und deinen Weg formiert, transformiert, verändert, dir neue Leidenschaften in dein Herz gibt. Und daran werden die Söhne Gottes und auch die Töchter Gottes erkannt. Also Bekehrung umfasst mehr als einfach nur einen inneren Beschluss, irgendwie eine innere Feststellung, ja, da ist ein Gott und ja, der wird es irgendwie gut mit mir meinen, sondern weil Gott es mit mir gut meint und ich seine Güte so krass wirklich erfahren habe, wird sich auch mein Leben daraufhin verändern. Neue Wünsche, eine neue Sensibilität, eine neue Sehnsucht. Die Bibel schreibt ein neues Herz. Jetzt befürchtet ihr, wenn der jeden Vers so lang ausknetet, dann haben wir echt heute was vor uns. Wir gehen weiter. Vers 2 bis 3. Und es geschah, als der König die Königin Esther am Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Und der König sagte zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Und was ist dein Begehren bis zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Der König weiß ganz genau, hier kommt gerade jemand in mein Büro unangemeldet und das gehört sich nicht. Auch wenn es meine Frau ist und die Königin, das macht man so nicht. Aber irgendwas hat ihn interessiert, dass er gemerkt hat, meine Frau geht dieses Risiko ein und ich weiß, dass sie etwas bewegt. Und ich bin interessiert daran, was bewegt dich? Und dann bietet er ihr etwas an, was sehr delikat ist in dieser Situation. Denn was der Ahasveros, der König Ahasveros hier anbietet, ist die Hälfte seines Königreiches. Das ist in diesem Augenblick, wir huschen da schnell drüber, ist aber für die Esther eine sehr, sehr große Versuchung, dieses Angebot. Denn was ihr hier angeboten wird, ist Macht, Einfluss, Ruhm und Status. All das war das Lebenselixier von Esther bis heute. Danach war ihr ganzes Leben ausgerichtet. Ich will in diese machtvolle Stellung. Ich will den Luxus dieser Welt. Und ich habe einen Entschluss gefasst, dass ich diesen Dingen absage und von nun an Gott folge, komme was wolle. Und dann geht sie auf den König zu und das Erste, was er ihr anbietet, ist genau das, wovon ihr Herz bis vorhin noch komplett erfüllt war. Esther, ich biete dir an. Reichtum, Luxus. Willst du das haben in einem wahnsinnigen Ausmaß? Merkt ihr die Dynamik? Die Lust dieser Frucht, sie zu essen, ist für Esther in ihrer Situation, wo man sagt, die hat gerade vor 3 Tagen einen Entschluss gefasst, diese Dinge nicht mehr. Und auf einmal kommen die, möchtest du noch viel mehr, als du bislang hattest? Das bedeutet für uns, dass wir davon ausgehen müssen, dort, wo wir entschlossen sind, im Glauben zu gehen und zu leben und zu reden und zu handeln. Unser Eifer wird angefochten und Glaubensmut wird auf die Probe gestellt. Das hat eine 3 Tage alte bekehrte Frau hier erlebt. Kaum bin ich auf korrekten Kurs, Angriff. Auf die Probe gestellt. Auf einmal ist die Versuchung da und ich muss irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Wie verhalte ich mich in dieser Situation, wenn genau das gegeben wird, wovon mein Herz eigentlich die ganze Zeit voll ist? Jakobus 1, Vers 2 bis 3 sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Auch du und ich, wenn wir ganze Sache machen wollen für Jesus und anfangen, unsere Stimme zu erheben, wird es zu einer Konfrontation kommen und zu Schwierigkeiten und wir werden getestet, ob wir wirklich es ernst meinen mit dem Kurs, den wir gerade fahren. Wenn du denkst, ah, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich Vollgas gebe, dann wird das einfach alles so kommen. Die Bibel sagt uns, ihr solltet es sogar für Freude halten, dass das passiert. Ihr registriert auf einmal einen Kampf in euch, einen Kampf mit Begierde, der vorher, da habt ihr vorher geschlafen. Ihr wart einfach ein Spielball von Sünde, ein Spielball von Gelüsten und Leidenschaften und auf einmal ist eine neue Leidenschaft, die dagegen anfängt zu streiten. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine Grunderfahrung eines Gotteskindes. Das ist eine Grunderfahrung dort, wo Gott etwas angefangen hat in deinem Leben. Und diese Prüfungen sind dazu da, um unseren Glauben zu läutern und unsere Loyalität zu testen. Denn Prüfungen nötigen uns zu einer Entscheidung. Gehe ich jetzt wirklich links oder gehe ich jetzt wirklich rechts? Wo erfülle ich meine Sehnsucht? Wo finde ich Zuflucht? Wo ist meine Hoffnung? Und Esther war sofort damit konfrontiert. Wo ist mein Leben? Wo ist meine Hoffnung? Bei der Hälfte des Königreichs, die dann mir gehört? Oder in der Treue mit meinem Gott zu leben und vielleicht alles zu verlieren. Aber unser Text in Jakobus sagt, dass durch Glaubensproben Gott in uns Bewährung, Ausdauer und Standfestigkeit bewirkt. Wenn du glaubensmutige Christen siehst, glaube ja nicht, dass sie zu diesem Glaubensmut durch einen Spaziergang gekommen sind. Menschen, die mit großem Mut für den Glauben eintreten, wo dir die Kinnlade runterfällt, sei gewiss, dass sie großen Proben ausgesetzt worden sind, damit diese Bewährung sich auch beweist in ihrem Leben. Und wenn du das nächste Mal in eine Situation kommst, sagst, boah, das ist so schwierig, das gefällt mir nicht, kannst du dich dennoch freuen. Mein Herr hat mir diese Sensibilität geschenkt, dass ich überhaupt merke, links oder rechts. Und mit seiner Hilfe tatsächlich jetzt auch sagen kann, nicht links, sondern rechts. Verse 4 bis 5. Wie reagiert Esther auf dieses Angebot? Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König, eilt, holt Haman, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Diese spontane Reaktion von Esther beweist, sie geht nicht gleich auf diesen Wunsch ein oder auf diesen Vorschlag ein, auf das Angebot, okay, ich nehme das, sondern wir sehen hier, sie ist fest entschlossen. Sie will nicht einfach das halbe Königreich nehmen, sondern nein, ich habe einen Plan, ich möchte König mit dir sprechen und ich möchte auch, dass mein Erzfeind Haman, dass er auch dabei ist. Und wir sehen hier, dass sie eine geistliche Widerstandsfähigkeit entwickelt gegen die Versuchung. Sie spielt nicht das Spiel mit, sondern geht voll drauf los. Und diese Verse predigen auch zu uns. Esther erlebt hier etwas, was Jesus auch von jedem von uns fordert. In Lukas 9, Vers 23 heißt es, Jesus aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist nicht etwas, was du einmal in deinem Leben tust. Ich habe mich einmal selbst verleugnet, meine Ziele hinten angestellt und Gottes großes Ziel verfolgt, sondern das ist eine Sache, die täglich sich vollzieht in unserem Leben. Wo wir täglich herausgefordert werden, gehe ich da oder gehe ich da lang? Jesus sagt in Lukas 14, Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und das ist das, was Esther hier genau tut. Sie lebt ein zufriedenstellendes Leben. Sie hat persönlich keine Not, für sich persönlich ganz alleine. Ihr geht es gut. Und sie muss in dieser Situation sich entscheiden. Entsage ich allem, was mir lieb und teuer ist, oder bin ich bereit, zu den Dingen zu sagen, wenn Gott sie mir wegnehmen sollte, dann soll es so sein. Das heißt nicht, dass alle Annehmlichkeiten in unserem Leben auf einmal, also ihr sollt jetzt nicht irgendwie in den Freiburger Käfig ziehen und eure Wohnungen verkaufen und eure Klamotten wegwerfen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, hängt dein Herz daran? Kann ich ohne das? Wie wichtig ist das in meinem Leben? Und wir müssen unbedingt diesen Text runterbrechen auf unsere Situation, denn es ist nicht so, dass du jetzt gerade vor der Entscheidung stehst, dass ich gleich eine Knarre hole und dir die Knarre an die Schläfe halte und Leben oder Tod. Niemand von uns, außer du willst uns heute darüber informieren, muss für seinen Glauben, für seine Glaubensüberzeugung sein Leben gerade opfern, oder? Ist hier jemand gerade dem Feuer entwichen? Alle sitzen hier gepflegt und gechillt in den Reihen. Mit Esther können wir uns nicht vergleichen und doch können wir uns mit Esther vergleichen, denn sie musste bereit sein, ihre Träume, ihre Pläne, ihre Vorstellungen und Ziele hinten anzustellen. Herr, wenn das nicht wird, wenn das nicht sein soll, dann ist es in Ordnung für mich. Wir werden im Verlauf der Geschichte sehen, dass Gott dann doch sogar den Mordekai mit einer großen Portion an Macht und Herrlichkeit beschenkt. Wir sehen das bei König Salomo, als er von Gott gefragt wird, was möchtest du, dass ich dir gebe? Sagt er nicht, ich möchte Ruhm und ich möchte Moneten, sondern Herr, ich möchte Weisheit. Okay, du kriegst Weisheit. Das war eine weise Entscheidung. Weil du dich weise entschieden hast, kriegst du auch noch den ganzen Ruhm. Also Gott macht das dann manchmal, aber unser Herz soll nicht daran hängen. Und insofern können wir an dieser Reaktion von Esther, die entschlossen nicht diesen Weg geht, sondern zack, sich umwendet und sagt, nein, ich möchte, König, mit dir und mit Haman sprechen. Mein Ziel liegt vor mir. Wir lesen die Verse 6 bis 8, wie es weitergeht. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage. Was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und mein Begehren ist dies. Wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihnen bereiten will. Morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Was ist los, Esther? Sie geht auf den König zu. Was möchtest du? Heute Abend reden wir. Haman ist auch dabei. Alles klar, ich bringe Haman mit. Und dann sitzen wir am Tisch, wir essen gut. Was ist dein Begehren? Die Hälfte des Königreiches? Mein Begehren ist, dass ich morgen mein Begehren dir erkläre. Jetzt gerade nicht. Man könnte fragen, Esther, warum bittest du jetzt nicht genau in dieser, der König ist doch gerade offen, warum bittest du nicht in dieser Situation um die Rettung der Juden? Das ist doch deine Bitte, dass der Haman ein ganz böser ist und dass er schuld daran ist, dass dein ganzes Volk gerade zugrunde geht. Warum sagst du jetzt nicht, bitte König, das ist mein Begehren? Du fragst ja schon das zweite Mal. Irgendwie hat Esther etwas abgehalten. Was hat sie abgehalten? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber ich habe eine ganz große Neigung in mir. Also man kann es auf zwei Seiten aus meiner Sicht deuten. Vielleicht ist Esther eingeschüchtert. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe ein Vorhaben, möchte was sagen, möchte eine Person ansprechen. Morgen. Morgen ist ein besserer Tag als heute. Warum auch immer, aber morgen ist bestimmt ein besserer Tag. Und man könnte, ja, sie ist eingeschüchtert. Das ist eine große Herausforderung, eine Herausforderung, die die Esther wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben hatte, so zu ihrem Glauben zu stehen. Und vielleicht erwägt sie hier tatsächlich einen Rückzieher zu machen, um sich nochmal irgendwie vorzubereiten. Oder sie erkannte vielleicht, dass die Zeit noch nicht reif ist. Und dachte, jetzt ist der Zeitpunkt tatsächlich nicht günstig. Ich muss hier einen Tag noch warten. Ich glaube persönlich, dass Esther hier nicht von Feigheit erfüllt war, sondern dass sich hier in Esther eine gottgewirkte Geduld zeigt. Nicht auf Biegen und Brechen sofort das rauszuposaunen, was mir im Herzen ist, sondern den Zeitpunkt Gottes abzuwarten und geduldig zu sein. Denn sie sagt ja nicht, vergiss das, was ich wollte, ist gar nicht mehr so wichtig. Wie war das nochmal mit der Hälfte des Königreichs? Ja, das würde ich gerne nehmen. Sondern sie vertagt ihren Wunsch konkret auf morgen und versichert, morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Das bedeutet, in dieser Situation legt sie sich schon fest, morgen werde ich Klartext sprechen und nicht, war ein andermal. Nein, morgen werden wir reden. Morgen werde ich nicht länger schweigen. Morgen werde ich dich nicht länger hinhalten, sondern ich bin geduldig in dieser Situation und merke, es ist noch nicht Zeit. Ich weiß, mit endgültiger Sicherheit können wir nicht sagen, was sie gehalten hat. Wir befinden uns in Kapitel 5, wir werden erst in Kapitel 7 erst das Antwort hören, als der König im Übrigen dann zum dritten Mal Esther die Hälfte des Königreiches anbietet, klingelt es da bei jemanden, dass dreimal hier eine Versuchung erfolgt, dreimal mit den Annehmlichkeiten dieses Lebens, vielleicht klingelt es bei einigen so Lukas 4, Jesus Versuchung, Annehmlichkeiten, Macht, Prestige und Wohlstand sind ganz interessante Schattenbilder auf Christus in Esthers Verhalten. Wir finden erst in Esther 7, also auch noch nicht nächste Woche, sondern erst in Esther 7 auf einmal die Antwort, was der König jetzt bitte zu tun haben soll. Aber was wir wissen, meine Lieben, ist, dass Gott, der verborgene König in diesem Buch, in Esther 6 Dinge vorhat, die für die Rettung der Juden von großer Bedeutung sein werden. In Esther 5 merkt Esther jetzt noch nicht. In Esther 7 werde ich es dann sagen. Und in Esther 6 wendet Gott die Geschicke, lenkt Gott die Geschicke, dass das, was dort geschieht, einen großen Impact hat auf das, was Esther eigentlich sagen möchte. Und auf einmal der König solche Ohren hat zu hören, was Esther zu sagen hat. Denn dasselbe, was sie jetzt in Kapitel 5 gesagt hätte, würde wahrscheinlich einfach in der Luft verpuffen. Aber sie hat nicht gewusst, was Gott tut, aber sie wusste einfach, jetzt muss ich noch meinen Mund halten. Jetzt noch nicht. Und dann wendet Gott das Blatt, er führt die Geschicke, dass Dinge passieren zwischen dem König, zwischen Mordekai, zwischen Haman, dass Esther auf einmal mit einer ganz anderen Stellung am nächsten Tag schon auftreten kann und das Gleiche sagen kann, was sie sagen wollte. Meine Lieben, es gibt ungeahnte Ereignisse, von denen wir nicht wissen. Wenn sie kommen, werden sie unsere Situation plötzlich in einem völlig neuen Licht erstrahlen lassen. Dass wenn du ein Vorhaben hast, brauchst du die Verbindung zum allmächtigen Gott. Die Sensibilität jetzt noch nicht. Halt jetzt noch mal kurz deine Klappe. Das, was du sagst, ist richtig. Aber jetzt gerade ist es besser zu schweigen und noch nicht gleich mit der ganzen Packung zu kommen, sondern abzuwarten, wie Gott auch manchmal Situationen lenkt. Dass das, was du sagst, auch auf fruchtbaren Boden fällt. In Sprüche 16, Vers 1 und 9 lesen wir genau dieses Prinzip. Bei Menschen sind die Überlegungen des Herzens. Bei Esther auch. Ich will heute reden. Aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und wir sehen, dass diese Esther, die Herrschaft wurde übernommen, nicht einfach nur von der Lust dieser Welt, sondern von dem verborgenen König, der in ihr Leben hineinregiert und ihre Rede zurückhält, dass sie erst am Tag darauf rauslässt, rausposaunt und dann es einen wahnsinnigen Effekt hat, was sie dort sagt. Und aus meiner Sicht wäre es sogar auch nicht ungewöhnlich, wenn Esther durch die Fastenzeit für Gottes Timing sensibilisiert wurde. Timing ist viel. Timing ist manchmal alles. Und diese Verse lehren uns, wer Gott folgt, und das tut Esther offenkundig, endlich in Kapitel 5, wer Gott folgt und nach ihm fragt, kann mit seiner konkreten Führung rechnen. Entweder durch eine übernatürliche Warnung, durch einen Traum, durch ein Wirken Gottes im Herzen oder auch durch eine geheimnisvolle Bewahrung, von der Esther nichts vernommen hat, sondern einfach nur irgendwie, nee, jetzt nicht. Beides ist möglich. Gott kann uns geheimnisvoll bewahren, dass wir am Ende denken, boah, Gott sei Dank habe ich da nichts gesagt. Das wäre so. Jetzt, kennt ihr solche Situationen? Ich kenne sie, ja. Heimatland, ja. Gut, Gott, dass du meine Zunge zurückgehalten hast. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Eine geheimnisvolle Bewahrung. Aber manchmal gibt es auch eine übernatürliche Warnung, wo ich weiß, Gott möchte jetzt nicht, dass ich meinen Mund öffne. Beides ist möglich. Wir müssen nicht darum kämpfen, was passiert, auf welche Weise Gott zu uns kommuniziert. Wir sind in der Hand unseres lebendigen Gottes.
Und wir sollten vertrauen, dass er auch unser Leben souverän wirkt. Dass wenn wir entschlossen unterwegs sind, in der Herausforderung, dass wir dann auch Acht geben, auf das Timing zu achten und zu merken, Herr, führe bitte meinen Weg. Ich sehe nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was noch passieren muss. Deswegen begebe ich mich in deine Hand und bitte führe mich. Und mach es wohl, mach es gut. Weil ich nicht weiß, was du vielleicht noch für Ereignisse planst. Esther hatte gar keinen Einblick. Null. Aber Gott war mit ihr. Und er verlässt nicht die, die treu ihm folgen wollen. Darum können wir sehr schön zu dieser Sache des Timings und des Gottvertrauens, was Esther aus meiner Sicht hier zeigt, in Psalm 31, Vers 15 bis 17 lesen, was wohl auch andere erlebt haben. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen verstummen zum Scheol oder zum Totenreich. Und da geht es genau um Leben oder Tod. Und das ist genau das, was Esther erlebt. Herr, in deiner Hand sind meine Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir kennen das Lied ganz sicher. Ich habe die Kontrolle nicht, aber du, rette mich. Ich habe nämlich dich angerufen. Ich bin im Fasten und Gebet zu dir gekommen. Handle. Keine Ahnung wie, aber du musst es tun. Esther 5, 9 bis 14. Wir gehen weiter. Seid ihr noch da? Da nicht, ich sehe deine Hand gar nicht. Da ist sie. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich und guten Mutes fort. Als aber Haman Mordekai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und ihm keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman von Zorn über Mordekai erfüllt. Aber Haman bezwang sich und kam in sein Haus. Dann sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Zeresch kommen. Und Haman zählte ihnen die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne auf und alles, womit der König ihn groß gemacht habe und womit er ihn im Rang über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und Haman sagte, zudem hat die Königin Esther neben dem König niemanden zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich zusammen mit dem König zu ihr eingeladen. Alles das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordekai im Tor des Königs sitzen sehe. Da sagten seine Frau Zeresch und all seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfahl herrichten, 50 Ellen hoch. Und am Morgen sage dem König, dass man Mordekai daran aufhängen soll. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Das Wort gefiel Haman gut und er ließ den Holzpfahl herrichten. Wir sehen in Vers 9, Haman ist fröhlich und gut gelaunt. Ihm geht es gerade richtig gut. Und wir sehen dieser ich-zentrierte Mann, wovon sein Herz erfüllt ist. Das heißt in unserem Text, er spricht von seinem Reichtum. Seine Söhne, gibt es da nicht noch eine Frau zu? Seine Söhne. Der König erhob ihn. Esther lud nur mich ein. Morgen bin ich eingeladen. Das ist ganz interessant. Er ist da gerade mit seinem Club, seine Frau und seine Freunde. Und dann erzählt er ihnen über seinen Reichtum und auch seine Söhne. Also wenn ich so die Frau wäre, würde ich sagen, ich habe Kenntnis, welche Kinder du hast. Ich habe sie, ja. Dieser Mann ist so selbstverliebt. Er muss sich in seiner Gefühlslage mit Menschen umgeben, die ihn pushen und die ihm wieder Fokus geben für seinen verdorbenen Weg. Seine Träume und seine Ziele und seine Pläne sind nämlich sein Lebenselixier. Aber Vers 9 zeigt seine Freude über seine Pläne und dass es ihm so gut geht. Wir sehen in diesem Text, wie fragil so ein Lebenskonzept ist. Es muss nur eine Sache nicht so laufen, wie Haman möchte. Und seine ganze Freude bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich und guten Mutes fort. Als aber Haman Mordekai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und ihm keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman von Zorn über Mordekai erfüllt. Was für ein Mensch. Da passiert etwas, was nicht so läuft, wie er möchte. Und schon ist alle Freude dahin. Das zeigt uns, Haman ist gar nicht so weit weg von uns. Unser Herz ist unersättlich. Wir kriegen nicht genug. Wenn wir im Zentrum unseres Lebens sind, wenn wir auf dem Thron unseres Herzens selber sitzen, dann werden wir nie genug kriegen. Und das ist das, was wir in Vers 13 lesen. Alles das aber genügt mir nicht. Was für eine Klatsche auch gegenüber der Frau, aber die Frau ist auch ein bisschen verkorkst. Alles das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden, das ist sein Problem, solange dieser Jude sich nicht mir beugt. Und was wir hier sehen ist, Haman steht plötzlich in einem totalen Kontrast zu Esther. Haman und Esther präsentieren in diesem Kapitel zwei völlig unterschiedliche Lebensmodelle und fordern dich und mich heraus. Auf welchem Kurs bist du unterwegs? Bist du im Esther-Style oder bist du im Haman-Style unterwegs? Denn Esther ist bereit, in diesem Kapitel ihr Leben zu geben für andere. Haman hingegen ist bereit, ein Leben zu fordern für sich selbst. Merkt ihr das? Es geht hier beide Male um das nackte Überleben. Esther gibt sich selbst hin für andere. Haman opfert andere für sich selbst. Er demütigt andere für sich selbst. Er erniedrigt andere für sich selbst. Und er hatte die Macht und Kraft zu sagen, ich werde ihn sogar töten für mich selbst. Aber Esther zeigt ein ganz anderes Lebenskonzept, eine ganz andere Spur des Lebens. Und der Text fragt uns, auf welcher Spur bist du? Wo läufst du lang? Denn Hamans Herzenswünsche sind seine Götzen, sind seine Götter. Und die Wahrheit ist, jeder von uns hat seine Götzen. Jeder von uns hat seine Götzen, so wie Haman. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Paul Tripp. Man sieht ihn hier nur so leicht blass. Wenn ihr ein Buch von ihm in die Finger kriegt, lesen. Wenn ihr es durchgelesen habt, nochmal lesen. Ein guter Mann. Was ist ein Götze, fragt er. Es ist etwas in der Schöpfung, das den Platz in meinem Herzen beansprucht, den nur Gott haben sollte. Es ist viel einfacher für uns zu erkennen, wo andere und unsere Gesellschaft und Haman Götzen verehren. Aber wenn es um unsere eigene Götzenanbetung geht, sind wir blind und verblendet. Wir überzeugen uns selbst und andere davon, dass das, was wir tatsächlich anbeten, nicht falsch ist. Dass es etwas ist, das wir brauchen, um zu existieren. Und dass ein bisschen mehr davon uns nicht schaden wird. Jeder ist im selben Boot. Jeder lebt einen Götzendienst in seinem Leben und muss Signale müssen angehen, wenn wir hier Haman leben. Natürlich, könntest du sagen, sind unsere Götzen nicht mit Haman zu vergleichen. Also wer wird hier in dem Raum aufstehen und sagen, Haman und ich, wir sind Buddies und wir sind eigentlich auf derselben Seite. Ist es wirklich so viel anders? Der Schritt, einen Menschen umzubringen, ist nur ein konsequenter Folgeschritt einer Herzenseinstellung. Und nicht der Mordplan erst ist verwerflich, den Haman vorhat, sondern der gesamte Weg dahin. Wenn Menschen solche radikalen Dinge tun, dann gibt es meistens viele Schritte vorher, die genau zu diesem Ziel geführt haben. Du findest dich nicht auf einmal mit einem Messer in der Hand im Rücken deines Nachbarn wieder. Hoppla, na wer hätte das gedacht? Naja, das passiert ja dem Besten. Schnell weg hier. bis dieses Messer im Rücken ist, ist schon ein ganzer Weg gegangen. Herzensmotive sind verdorben. Meine Moral ist in den Keller gegangen und hatte keine gute Gemeinschaft. Und dieser Mord, diese abscheulichen Taten, wo wir Menschen angucken und sagen, so schlimm wie die bin ich nicht. Was? Die sind einfach nur schon weitergegangen auf dem Weg, auf dem sich jeder von uns befindet, wenn er Gott nicht kennt. Hamans Herz ist so wie unsers. Hamans Herz hängt an Besitz, an Familie, an Stellung, Status und Relevanz. Ich, ich, ich. Und der Holzpfahl, den er für Mordekai errichten lässt, wird am Ende der Geschichte sein eigenes Todesurteil sein. Und das predigt zu uns dieses Prinzip. Ein selbstzentriertes und ichsüchtiges Leben pflastert sich selbst den Weg zum Verderben. Wenn wir von diesem Lebensstil eines Hamans nicht abkehren, umkehren und in Gottes Arme laufen, werden wir alle unser eigenes Verderben besiegeln. Auf diesem Weg der Ich-Sucht steht am Ende der Tod. Und darum sagt das Neue Testament zu uns allen, Römer 2, Vers 5, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Der Zorn Gottes und das Gericht Gottes kommt. Bei dem einen früher und bei dem anderen später. Aber wenn wir unbußfertig bleiben und hartherzig bleiben, störrisch bleiben und unseren Weg weitergehen, werden wir selber uns den Weg zum Verderben pflastern. Und damit konfrontiert uns dieser Text. Bist du wie Esther oder bist du wie Haman? Letzter Vers. Da sagten seine Frau Seresch und all seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfahl herrichten, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage dem König, dass man Mordekai daran aufhängen soll. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Das Wort gefiel Haman gut und er ließ den Holzpfahl herrichten. Seht ihr hier, was Haman tut? Haman zieht sich in seine Gemeinschaft zurück und er holt sich Rat. Dort erlebt er Support. Dort schmieden sie radikale Pläne und sie sind alle zuversichtlich, dass dieser Plan gelingen wird, weil sie mit der Unterstützung ihres Königs rechnen. Und dieser Moment ist eine Krise in der gesamten Geschichte. Weil in diesem Moment der Geschichte die Situation ausweglos erscheint. Alle Pläne, alle Pfeile sind gerade auf Mordekai gerichtet. Und der Tod steht ihm bevor. Aber meine Lieben, in dieser Gemeinschaft der hinterlistigen Pläne steht eine andere Gemeinschaft des Betens und Fastens gegenüber. Auch Esther ist in Gemeinschaft. Esther ist nicht allein. Esther hat Gebetssoldaten auf ihrer Seite. Sie ist verbunden in Gebet und Fasten mit einer Gemeinschaft. Und Haman ist vereint mit Menschen, die hinterlistige Pläne schmieden. Sie ist nicht allein. Sie befindet sich auch in Gemeinschaft und streitet gerade für ihr Recht, für das, was sie von Gott sich wünscht. Und diese Gebetsgemeinschaft von Esther, diese Gemeinschaft plant keine Intrigen, sondern diese Gemeinschaft plant auch und rechnet zuversichtlich auch mit der Unterstützung des Königs, aber nicht mit des Königs von Ahasveros, sondern des verborgenen Königs des lebendigen Gottes. Und das ist eine heilige Gebetsgemeinschaft, die nicht Pläne schmieden muss, wie kommen wir am besten auf intrigerische Art und Weise zu unserem Ziel, sondern wir strecken unsere Hände aus zum Herrn. Sagen, Herr, wir können nichts planen. Wir sind verloren ohne dich. Aber wir vereinen uns. Und wir rechnen mit der Hilfe des verborgenen Königs. Lass mich zum Schluss kommen. Auch deine Entschlossenheit wird früher oder später auf die Probe gestellt werden. Wenn wir Esther 5 lesen, dann mach bitte nicht den Fehler, bei Esthers Vorbild einfach stehen zu bleiben. So inspirierend Esther auch ist, der Schlüssel Ihre Kraft liegt nicht in ihrer Person begründet, sondern der Schlüssel ihrer Kraft liegt im verborgenen König begründet. Der König allerdings, der hier verborgen ist, ist für uns, meine Lieben, schon längst nicht verborgen, sondern hat sich offenbart und hat sich gezeigt. Und hat gezeigt, wie er mit diesen Situationen umgeht. Denn Jesus hat wie Esther vorbereitend gebetet und gefastet, als er angefangen hat, den Rettungsplan umzusetzen, in der Wüste gebetet und gefastet. Jesus wurde wie Esther herausgefordert und seine Entschlossenheit wurde Tag für Tag auf die Probe gestellt. Jesus hat wie Esther einem leichten Leben widerstanden und hat auch die Probe bestanden. Jesus hat wie Esther auch nicht alles sofort rausgeplappert, sondern hat auch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um seine Mission zu erfüllen und zum Ende zu bringen. Aber in Jesus Christus, der verborgene König, der sich offenbart hat, haben wir mehr als Esther. Denn Jesus war, als es um alles ging, war er nicht in einer Gebetsgemeinschaft und Fastengemeinschaft involviert, sondern er war alleine im Gebet und wurde verlassen von jedermann. Jesus hat nicht wie Esther nur gegen Fleisch und Blut gekämpft, sondern Jesus hat einen übermenschlichen Kampf geführt gegen Sünde, gegen den Tod und gegen den Teufel. Einen Kampf, den wir Menschen niemals aus unserer Kraft gewinnen können. Aber Jesus hat den Sieg errungen. Darum, wenn wir dieses Kapitel lesen, bleib nicht einfach bei der glorreichen Esther stehen. Denn Esther kann dir nicht helfen. Esther kann dir nicht helfen. Aber Jesus, der durch alle Versuchungen gegangen ist und sie bestanden hat, er kann mitfühlen. Er weiß, wie es dir geht und er hört dein Gebet. Esther kann uns nicht vergeben, wenn wir versagen. Aber Jesus, wir haben es im Kinderbeitrag gehört, Jesus vergibt uns gerne. Und der verborgene König ist uns allen nicht verborgen, denn er ist offenbar. Sein Name ist Jesus Christus. Darum sagt Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist Rettung zu finden. Denn unter dem Himmel gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Amen. Herr, diese Texte aus dem Alten Testament fordern mich und uns massiv heraus, sich hineinzubegeben in diese Situation, in dieses Gefühlsgemenge, was dort abgeht. Ist aber gar nicht so weit weg von unserem Leben. Herr, dort, wo wir rumeiern, wo wir irgendwie nur innerlich Überzeugung haben, aber sie ja für uns behalten, ich bitte dich, dass du Herzen heute bewegst. Dass wir von so einer Predigt nicht einfach nach Hause gehen und vergessen, was wir gehört haben, sondern dass es zu einer echten Bekehrung und Umkehr in unserem Herzen kommt. Dass wir in den Werken wandeln und leben, die du vorbereitet hast. Dass wir das tun, was dir gefällt, Herr, mit deiner Hilfe. Wir brauchen das so sehr, dass du in unser Leben eingreifst. Und ich bete für jeden, der halbherzig unterwegs ist, dass du sein Herz erfrischst und in Brand setzt, ein neues Herz pflanzt und neue Leidenschaften, neue Wünsche, neue Ziele gibst, damit wir uns orientieren an dem, wohin uns der Geist Gottes führt und nicht, wo unser eigener Sinn uns führt. Und Herr, dort, wo wir entschlossen sein wollen, wir haben heute vom Zeugnis von Daniel gehört, in dem Weitergeben von deiner Liebe, Jesus, dort, wo wir entschlossen sind, werden wir auf die Probe gestellt. Es wird auch hart werden. Und ich danke dir für dieses Beispiel von Esther, dass sie nicht feige war, sondern geduldig, entschlossen und mutig gehandelt hat. Und wir danken dir, dass wir nicht einfach nur in dieser Geschichte eine Esther sehen dürfen, sondern dass wir sehen, dass du, Gott, aktiv bist, dass du in unser Leben hineinragst. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns. Handle durch unser Leben. Dort, wo wir feige gewesen sind, hilf uns, Herr, dass wir mutig sein können, dass wir auch geduldig sind. Es gibt einige hier in diesem Raum, die sich fragen, wie soll ich mit dieser schwierigen Situation umgehen? Welche Worte soll ich wählen? Wann soll ich meine Stimme erheben? Und diese Fragen können uns schlaflose Nächte bereiten. Und Herr, wir bekennen, dass wir das Morgen nicht kennen. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass du unseren Schritt lenkst. Herr, bitte führe du unsere Zunge, dass wir nicht unüberlegt und ungeduldig Dinge aussprechen, sondern auf dein Timing Acht geben. Sensibilisier uns dafür, Herr. Danke, Jesus, dass du, der verborgene König, dich offenbart hast und dass wir wissen, dass du mit uns gehst, dass du mit uns fühlst, dass du das Versagen, was vielleicht bei einigen im Sinn ist, dass du das kennst und dass es dich nicht hindert, dieses Versagen mit Liebe zu begegnen, mit Vergebung zu begegnen. Herr, ich scheitere so oft. Ich werde meinen eigenen Ansprüchen oft nicht gerecht, wie viel mehr deinen nicht, Herr. Perfektion ist nicht das, was mein Leben kennzeichnet. Aber wir danken dir, dass wir von der guten Nachricht der Liebe in Jesus Christus leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns annimmst und dass du unser Gebet gerne beantwortest. Herr, vergib uns, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir versagt haben, wo wir Götzen in unserem Leben zugelassen haben. Wir bitten dich, wirf diese Götzen um in unserem Leben und setz du dich auf den Thron. Wir wollen deine Regentschaft, deine Königsherrschaft in unserem Leben erfahren, in unseren Familien sehen, Herr. In unserer Gemeinde sollst du dich manifestieren und in diesem Land sollst du bekannt gemacht werden, Herr. Segne uns, Herr. Wir brauchen dich und wir wollen dich auch. Wir lieben dich, Jesus. Du bist genug. Dich alleine brauchen wir. Dann haben wir genug, Herr. Amen.